NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Oktober 1946. Die Uraufführung des Films La Belle et la Bête von Jean Cocteau.
Dann habe ich nach den Besten gesucht. Und das war auch keine große Suche, das war für mich der Henri als beste Wahl für den Kameramann. Henri hat ja schon so halb seinen Abschied genommen und hat sich aber nochmal überreden lassen.
Als der Regisseur Wim Wenders einen Kameramann für seinen Film Der Himmel über Berlin suchte, entschied er sich für Henri Alecard.
Der Henri hat als Assistent in den 30er Jahren angefangen zu arbeiten, hat mit den großen französischen Kameramännern der Zeit, vor allem mit dem Schuftern, gearbeitet, hat selbst ab späten 40er Jahren Kamera gemacht und natürlich lange Zeit in Schwarz-Weiß gearbeitet. Und ein paar der großen Meisterwerke der Schwarz-Weiß-Kamera geschaffen. Vor allem eben am bekanntesten wohl auch La Belle et la Bête, Die Schöne und das Biest, wo man, glaube ich, lange suchen muss, bis man einen noch schöneren Schwarz-Weiß-Film findet.
Auch die deutsche Regisseurin Helma Sanders-Brahms ist begeistert von diesem Film.
Als ich 10 Jahre war, schickten meine Eltern mich sonntags in Märchenmatineen. Und eines Tages sah ich einen Film, der war so, dass ich dachte, so müssen Filme sein. Es war La Belle et la Bête, Die Schöne und das Biest. Dieser poetische Film mit Jean Marais und Josette Day. Ich glaube, damals habe ich den Entschluss gefasst, Filme zu machen. Und ich sehe mich noch, ein kleines, mageres Mädchen, an die Kasse gehen und an der Frau dort rumzerren und sagen, ich muss unbedingt den Mann sprechen, der das gemacht hat.
Es war Jean Cocteau.
Ich bin am 5. Juli 1889 im Maison Lafitte als Sohn einer charmanten Familie zur Welt gekommen. Viele Lexika machen mich 2 Jahre jünger.
Jean Cocteau war der Sohn betuchter Eltern. Er galt als ein redegewandter Gesellschaftslöwe, schrieb Gedichte und Theaterstücke, experimentierte mit den Ausdrucksformen des Balletts, arbeitete als Schriftsteller und Schauspieler, malte und führte Regie. Für die einen war er ein genialer Künstler, für andere nur ein Allround-Dilettant. Er rauchte Opium und befand sich am Rand der Selbstzerstörung, als er 1937 den unbekannten Schauspieler Jean Marais traf. Der sagte:
Quand je l'ai rencontré, j'avais un complexe de la bêtise énorme. Je souffrais de me sentir.
Als ich ihn kennenlernte, hatte ich riesige Minderwertigkeitskomplexe. Ich litt unter dem Gefühl, dumm zu sein. Und ich muss gestehen, in seiner Gegenwart fühlte ich mich noch dümmer, weil er so brillant und intelligent war. Aber er hat mich sehr schnell von diesem Komplex befreit. Er zeigte mir, dass Dummheit etwas anderes war, als ich glaubte. Und dass ich Dummheit mit Unwissenheit verwechselte.
Cocteau verliebte sich in ihn und schrieb Rollen für den schönen jungen Mann.
Als ich zum ersten Mal in einem Stück von ihm spielte, nannte er mich ein Genie. Und glücklicherweise merkte ich, dass ich sehr, sehr schlecht war.
Marais erntete harsche Kritiken. Cocteau war es egal, denn er war Fanat in ihn. Der Schauspieler entwickelte sich weiter und Cocteau wollte ihn bei seinem Film La Belle et la Bête unbedingt in einer Dreifachrolle sehen. Spielen sollte er einen verliebten Mann, einen Prinzen und eine Bestie. Marais nahm das Angebot dankend an.
Wenn man das Privileg hat, an solch einem Film mitzuwirken, hat man das Gefühl, an einem Kunstwerk teilzunehmen.
Sein Förderer führte nicht nur Regie.
Jean Cocteau schrieb das Drehbuch, das auf dem großartigen Märchen von Madame de Prince Beaumont basiert. Aber er brachte so viel von sich ein, dass die Mythologie seine eigene ist. Das macht den Film so besonders.
Tout ce qu'il avait en lui, c'est là où vraiment le film devient une œuvre exceptionnelle.
Das Märchen stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Film handelt von einer Kaufmannsfamilie. Der Sohn ist ein Herumtreiber und Spieler. 2 der 3 Töchter sind unausstehlich und arbeitsscheu. Die jüngste von ihnen heißt Bella. Sie ist schön und liebenswürdig. Ihr Vater ist verarmt, weil seine Handelsschiffe untergegangen sind. Aber dann taucht plötzlich eines dieser Schiffe im Hafen auf. Der Kaufmann scheint wieder im Geschäft zu sein und fragt, was er seinen Töchtern aus der Stadt mitbringen soll. Die Älteren wünschen sich teure Geschenke aus reinstem Brokat und Juwelen. Die Jüngste ist bescheiden.
Und du, Bella, was soll ich dir mitbringen?
Mein Vater, bring mir eine Rose, denn hier blüht keine.
Als der Vater die Stadt erreicht, haben sich seine Gläubiger längst mit den Waren an Bord bedient. Ihm bleibt nichts. Es wird ihm gesagt, dass er wieder nach Hause reiten soll.
Ich muss nachts durch den Wald reiten. Ich werde mich bestimmt verirren.
Ihr seid auch nachts geritten, um hierher zu kommen.
Ja, aber da war Vollmond. Jetzt ist dichter Nebel. Ich sage euch, ich verirre mich bestimmt.
Ja, verirrt euch eben.
Danke für eure guten Wünsche.
Er verirrt sich tatsächlich. Vor ihm taucht plötzlich ein geheimnisvolles Schloss auf. Nun beginnt der Film, seinen Zauber zu entwickeln. Ein immer größer werdender Schatten des Kaufmanns fällt auf das Schlosstor. Es ist ein Schatten, der düsteres Unheil ankündigt.
Ist da jemand?
Niemand ist zu sehen. Im Schloss ragen Arme aus den Wänden. Sie halten Kerzenleuchter und weisen ihm den Weg. Kaminfiguren öffnen ihre Augen und scheinen ihn zu beobachten. Essen und Trinken steht für den Kaufmann bereit. Am anderen Morgen pflückt er eine Rose für Bella. Plötzlich taucht der Schlosser auf. Es ist eine abscheuliche Bestie mit Fangzähnen.
Ihr habt meine Rosen gestohlen und darum müsst ihr sterben. Es wäre denn das einer eurer Töchter. Wie viele Töchter habt ihr?
Drei.
Es wäre denn das einer eurer Töchter, dazu bereit wäre, für euch zu büßen.
Gespielt wird die Bestie von Jean Marais. Es hat täglich 5 Stunden gedauert, um ihm die Maske anzulegen. Jean Marais.
Qui était pénible, c'était pas le maquillage, c'était le démaquillage. Oui, parce que je prenais de l'éther.
Schlimm war nicht das Schminken. Der Klebstoff griff meinen Kreislauf an. Und hier an den Augen ist die Haut so sensibel, dass die Entfernung der Haare richtig wehtat. Ich akzeptierte das als Gebühr, als etwas, das ich der Arbeit Cocteaus schuldig war. Es war ganz natürlich. Ich hätte auch jederzeit mehr gelitten, um Cocteau zu helfen, um genau das zu bekommen, was er wollte.
Une chose naturelle chez moi. J'aurais aimé souffrir bien davantage pour que le film soit exactement comme Cocteau l'aurait voulu.
Im Film will Bella das Leben ihres Vaters retten und zieht in das Schloss. Sie ist entsetzt, als sie die Bestie sieht. Der schreckliche Schlosser begehrt diese schöne Frau.
Jeden Abend um 7 Uhr komme ich. Doch bevor ich gehe, stelle ich immer dieselbe Frage an euch. Stets dieselbe Frage.
Und sie lautet?
Bella, wollt ihr meine Frau werden?
Nein, mein Gebieter.
Zögerlich gewinnt Bella Vertrauen zu der Bestie. Sie leidet und will geliebt werden. Das Wesen erlaubt Bella, für eine Woche zu ihrem Vater zurückzukehren, der im Sterben liegt. Als sie aufbricht, gibt er ihr den goldenen Schlüssel zu seiner Schatzkammer.
Ich weiß es, ich bin abscheulich anzusehen. Doch ich werde bestimmt vor Gram sterben, wenn ich euch fortlasse. Und befürchten muss, ihr kommt nie mehr zurück.
In einer Woche bin ich zurück. Ich achte euch und möchte nicht schuld sein an eurem Tod.
Bellas Bruder und sein Freund schmieden daheim einen finsteren Plan.
Der Gedanke, dass Bella schon morgen zu dem Untier wieder zurückgeht, ist unfassbar. Wir töten die Bestie und rauben ihr die Schätze.
Als Bella zum Schloss zurückkehrt, liegt die Bestie im Sterben.
Ich war untreu, mein Gebieter. Ihr müsst leben.
Zu spät.
In diesem Moment dringt der Freund des Bruders in die Schatzkammer ein. Eine Diana-Statue erwacht zum Leben und schießt mit einem Bogen auf ihn. Als sie ihn trifft, verwandelt sich das Biest in einen schönen Prinzen.
Die Bestie ist nicht mehr. Ich war das Tier. Mein Vater glaubte nicht an Feen. Ich wurde für ihn bestraft. Nur wahre Liebe konnte mich retten. Bella.
Ist so ein Wunder der Verwandlung wirklich möglich?
Wir sind der Beweis. Die Liebe macht die Menschen dumm, Bella. Die Liebe macht aber auch aus einem hässlichen einen schönen Menschen.
Bella und er werden ein Paar. Die Dreharbeiten zu dem Film begannen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Kinopremiere erlebte La Belle et la Bête bei den Filmfestspielen in Cannes. Er wurde begeistert aufgenommen. Heute, vor 70 Jahren, am 29. Oktober 1946, startete der Film in den französischen Kinos. Einen großen Erfolg am Gelingen von La Belle et la Bête hat der Kameramann Henri Alecard.
Cocteau aussi me disait, à Cannes, il faut prendre comme référence picturale des peintres du XVIIe siècle, notamment Vermeer.
Cocteau sagte zu mir, Alecon, nimm dir als visuelle Referenz die Maler des 17. Jahrhunderts, speziell Vermeer und Pieter de Hoogh. Ich studierte, wie Maler das Licht benutzten. Es geht natürlich nicht darum zu kopieren, sondern sich von den großen Meistern zu inspirieren. Man muss selbst entdecken, wie sie das Licht verwendeten, passend zu Thema und Szenerie.
Essayer de retrouver soi-même comment distribuer la lumière selon le sujet, selon le thème, selon le décor.
Der Regisseur zeigte ihm wundervolle Radierungen.
Cocteau me détaillait les gravures.
Cocteau verwies mich auf Gustave Dorés Stiche. Ich möchte, dass der Film so aussieht. Schau dir an, wie Doré Perraults Märchen illustrierte.
Et comment Gustave Doré a su illustrer les contes de Perrault.
Viele Filmbilder sehen tatsächlich so aus wie die Bilder des französischen Malers. Alecards Lichtkompositionen aus Hell und Dunkel lassen sich mit Gemälden vergleichen. Er selbst vergleicht es mit Musik. Mit einem Ton könne man nur eintönige Musik machen. Mit einem zweiten bereits eine Spannung erzeugen. Jede weitere Stimme ließe das Klanggebäude wachsen, jeder weitere Scheinwerfer die Symphonie des Lichts. Cocteau schaffte es mit einfachsten Mitteln, eine Atmosphäre des Fantastischen herzustellen. Wenn etwa der Kaufmann einen Gang entlang geht, entzünden sich Kerzen. Man hatte die Szene rückwärts gedreht und die brennenden Kerzen ausgeblasen, wenn der Kaufmann auf ihrer Höhe war. Auch für die rauchausstoßenden Kaminfiguren gibt es eine einfache Erklärung. Die Gesichter junger Menschen wurden angemalt. Bevor die Kamera startete, mussten die Statisten an einer Zigarette ziehen. Als die Kamera lief, öffneten sie ihre Augen und stießen den Rauch aus ihrer Nase und ihrem Mund aus. Jean Cocteau.
Ich hatte ein Fräulein und sie sagte immer, wenn etwas schön, es ist eiffeltürmisch.
Offenbar fanden viele, dass dieser Film eiffeltürmisch schön ist. La Belle et la Bête gilt als ein poetisches Meisterwerk und wurde 1946 als bester französischer Film ausgezeichnet. Der Romanist Otto Wirz versteht ihn als einen Autorenfilm, in dem Jean Cocteau sich selbst spiegelt.
Der Dichter wird charakterisiert durch dieses Untier als jemand, der einsam ist, der fernab von der Gesellschaft lebt, der von der Gesellschaft verachtet wird, gehasst wird und der seinerseits die Gesellschaft verachtet. Es ist jemand, der ohne Möglichkeit der Kommunikation mit der Gesellschaft existiert.
Vielleicht ist es auch ganz einfach, meint Jean Marais.
Dieser Film fasst zusammen, was Cocteau immer sagte. Wenn er etwas hasse, dann den Hass selbst. Das ist tatsächlich das Thema des Films.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an die Uraufführung des Films La Belle et la Bête am 29. Oktober 1946. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.